Halli, halli, hallo, mein lieber Boris, ich sehe gerade, meine Haare sind nicht frisch gewaschen, dann sind die ein bisschen, eigentlich gar nicht so schlecht, sieht ein bisschen aus, als hätte ich Wachs in der Haare.
Nein, du hast ja in Wirklichkeit diesen alkoholfreien Trautenfelder Prädikatssekt im Kopf, oder?
Ja, der ist total toll. Erstmal Stolzenfels ist das. Stolzenfels, alkoholfreier Sekt, der ist nicht so süß, kann ich nur empfehlen, tatsächlich jedem. Und das letzte Mal hatte ich, glaube ich, den passenden Wein dazu, der ist auch super. Gibt alkoholfreien Wein. Mhm.
Ja. Ich hab hier ein schönes Käffchen mir parat gemacht, und zwar von diesem wunderbaren Kaffee, wirklich großartig, der direkt in Äthiopien verarbeitet, gebrannt und verpackt wird und dann für eigentlich faires Geld, biomäßig natürlich sowieso, aber eben direkt vor Ort. Das heißt, der ganze Gewinn bleibt direkt vor Ort in Äthiopien. Die haben also viel mehr davon, als wenn der böse Chibo da einkauft oder irgendwelche anderen Konzerne. Und der schmeckt wirklich sehr schokoladig, sehr cremig, kann ich auch sehr empfehlen.
Das bringt mich, das ist sehr schön. Und das bringt mich auf ein Buch, was ich gerade lese. Guck mal, wir stolpern gleich rein. und zwar, kennst du die Achtsamen Morden-Serie von, wie heißt der, Carsten Dusse oder wie heißt der, ja? Und ich habe gerade gelesen, ich hatte eigentlich aufgehört mit der Serie Achtsamen Morden, weil ich dann so dachte, das ist irgendwann auserzählt. Aber dieses letzte Buch heißt Achtsamen Morden durch bewusste Ernährung.
Ja.
Und das ist ein sehr, sehr informatives Buch von Carsten Dusse. Kann ich mal hier als Buchempfehlung rausgeben, weil du erfährst tatsächlich sehr, sehr viel über Ernährung, aber gleichzeitig auch über Zeitgeistesgestörte und deren Umgang mit ihren Mitmenschen, wenn es darum geht, sie umzuerziehen zu Veganern oder was weiß ich und Fleisch verbieten wollen und so. Und es ist eine Kriminalgeschichte, wie immer. Natürlich gibt es wieder Tote, wie immer bei Achtsamen Morden. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Tolles Buch, das ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken mache. Dem gefällt es nämlich sein Körper momentan nicht. Dem Carsten, also dem Hauptprotagonisten. Ich nehme mal an, das ist auch ein bisschen aus der Wahrheit geschrieben. Mhm. Und bei mir ist das auch so. Also ich mag mich auch nicht immer. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Hamster. Und heute ist ja Vatertag. Und meine Tochter hat mir zum Vatertag ein Bild geschickt, so eine Collage mit Bildern, wo sie klein ist, wo sie bei mir auf dem Arm ist und wo wir Eis essen sind und so. Und da bin ich echt tatsächlich im Gesicht viel schlanker und sehe viel besser aus. Ja, aber ich habe mich total über meinen Vatertagssache gefreut, weil ich gar nicht damit, ich hatte das, ich habe es gar nicht, ich habe einen Vatertag, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Meine Ex-Frau hat auch gleich bei Instagram kommentiert mit den Worten, meine Ex-Freundin, mit den Worten, so, und jetzt erklär deiner Tochter bitte mal, was Christi Himmelfahrt bedeutet. So.
So. Das ist nicht fair. Zum Vatertag, ja, mein, das ist sowieso so ein Thema. Wie ist es bei dir mit Vatertag insgesamt? Ich habe heute Morgen eine Sendung gemacht, eine Sondersendung gemacht. Und diese Sondersendung hatte unter anderem zum Hallo, hörst du mich noch?
Ich höre dich noch.
Komisch, irgendwie ist das Bild verschwunden, aber da muss ich mir wahrscheinlich einfach keine Gedanken machen, oder?
Da ist es wieder.
Bist du da? Jetzt bist du da. Jetzt bin ich
aber
da.
Aber es war vorher hell bei dir im Gesicht. Und jetzt ist es ein bisschen dunkler. Ja, keine Ahnung. Ja.
Egal. Also wir starten nochmal durch. Ich, Vatertag, dazu wollte ich was sagen. Ich hatte heute Morgen eine kleine Sendung gemacht, Sondersendung zum Vatertag, und hatte dann gesagt, dass ich habe keine, also noch nie in meinem Leben hatte ich Freunde, mit denen ich gemeinsam mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehe. Und dann haben Leute geschrieben, du hast doch Kay Ray. Da habe ich gesagt, ja, Kay Ray ist mein Freund, aber wir werden niemals mit einem Bollerwagen durch die Gegend Alkohol trinken und Musik laut spielen. Zumal ich, was die Musik angeht, sehr picky bin in der Auswahl. Und nein, das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Deswegen können wir trotzdem Freunde sein. Aber tatsächlich ist es für mich, es gibt diese Variante, dieses, soll man sagen, dieses Männer, meistens ja ohne Kinder, ehrlich gesagt, die haben noch gar nicht erfolgreich befruchtet, die draußen rumrennen und saufen, und das ich hab's, es ist an mir vorbeigegangen, diese Freude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das gemacht hast schon mal.
Nein, habe ich auch nicht. Also Vatertagstouren habe ich auch nie gemacht. Und ich kenne dich auch, ich glaube, es hat auch was mit der Familie zu tun. Also ich kenne das auch nicht von meiner Familie. Also bei meinem Vater war das auch nicht so, der hat das auch nie gemacht. Meine Geschwister haben das meines Erachtens, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht auch auf dem Land, weil wir waren heute in Scharbeutz und haben unseren Hund da abgeholt, weil wir haben unseren Hund ausquartiert für 2 Tage, weil wir in England waren, erzähle ich gleich. Und
weil ich das nicht ganz fair finde, ihn in Scharbeutz an der Tankstelle festzubinden
oder nein, das haben wir nicht. Freunde von uns sind, die haben da eine Wohnung und die haben da Urlaub gemacht mit
sehr
ihren
gut.
Hunden, mit ihren 3 Hunden. Und Rosa ist dann quasi der vierte, waren es 3? Ich glaube 3. Was? Moment. Nee, 2. 2 Hunde haben die. Und Rosa ist der 3. Hund.
Ja.
Und ja, das ist immer, das ist der Rosa geht da gerne hin. Und da ist uns aufgefallen auf dem Weg dahin, also je ländlicher man war, je mehr Bollerwagen sah man. Also ich habe dann auch tatsächlich so, auf dem Lande habe ich dann so ein paar Jungsgruppen gesehen, die sich getroffen haben und
sahen die aus wie qualifizierte Väter?
Nein, die waren tatsächlich auch so ja, junge, jung, also man würde sagen Junggesellen. So sahen die alle, ja.
Also praktisch kann man sagen, ein Hoch, aber keinen drin.
Ja, ja. Ich finde das sehr schön, dass den ordinären Part du übernimmst heute, der mir ja immer nachgesagt wird.
Ja, das ist ganz unfair.
Da kann ich dir sagen, ich habe 2 neue Witze, die sind beide total harmlos, aber ich amüsiere mich schon den ganzen Tag drüber. Der eine ist, der Autoverkäufer sagt zu seinem Kunden, dieser Wagen ist sehr geräumig, den kann ich Ihnen empfehlen, da können Sie noch 5 Bekannte ohne Probleme mitnehmen. Und dann sagt der Typ, es tut mir leid, ich habe aber gar keine 5 Bekannten ohne Probleme. Den kanntest du?
Den habe ich auch jetzt bei Facebook, irgendwo hat ihn jemand mir zugeschickt, ja.
So, und dann der andere sind in der Nau, 2 junge Väter unterhalten sich und da sagt der eine zum anderen, wie heißt denn ihre kleine Tochter? Und da sagt der andere Vater, das weiß ich noch nicht, sie spricht noch sehr undeutlich.
Den kann ich nicht, aber auch schön, ja. Und harmlos, schön und harmlos, so soll es sein. Absolut. Ja, das, was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, ich wollte dich fragen, wie das eigentlich ist mit deiner Vaterfigur.
Weil wir haben jetzt schon mal gesprochen über deinen Vater. Meine Vaterfigur ist ziemlich aus dem Leim gegangen. Nein, was meinst du denn?
Nein, ich meine, es gibt ja so, dass, also, ne, Vatertag ist ja, da wird ja der Vater sozusagen geehrt. Mein Vater ehre ich jetzt nicht großartig, der war auch kein guter Vater, aber er ist ein toller Mensch und ein toller Schauspieler noch dazu. Und das war einfach alles, ich war viel zu früh auf der Welt und so. Der hat auch seine Nudeln nicht unter Kontrolle gehabt und da ist das eben so passiert. Und meine Großeltern haben dafür gesorgt, dass ich nicht abgetrieben wurde. Insofern ist alles gut gegangen eigentlich. Für ihn war es ein bisschen, glaube ich, karrierehemmend am Anfang, dass da plötzlich dieses Kind war und die Verantwortung und diese durchgeknallte Frau. Und ich hatte nie eine Vaterfigur. Weißt du, dieses Thema, man sagt doch immer so Vaterfigur, wo man aufguckt und sagt, ah, der Papa, ich habe was von ihm gelernt. Ich habe das überhaupt gar nicht. Also ich habe von meinem Vater wirklich nichts gelernt. Das macht aber, ist gar kein Vorwurf. Ich sage nur, ich habe einfach nichts gelernt. Und ich frage mich, habe ich mich gefragt, hast du eigentlich von deinem Vater was gelernt?
Naja, wir haben das, glaube ich, schon mal gehabt. Ich habe in meinem Vater ein ganz auch gestörtes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, alle meine Geschwister. Ja, weil es ist ja nun auch ein bisschen die Generation Nachkrieg, also oder Kriegsgeneration. Die haben ja alle auch einen Dachschaden irgendwie gehabt. Der eine mehr, der andere weniger. Mein Vater ist aus Pommern geflüchtet damals und galt natürlich dann hier in Westdeutschland, in Osnabrück, wo der dann als Flüchtling ankam, als kleiner Junge oder ja, als kleiner Junge. Da war er halt, da waren es ja die Polacken, also da waren die Westdeutschen waren ja auch so Probleme, wie man heute auch eben hat. Mit fremden Hass, also mal grundsätzlich hatte man damals auch, nur da haben die Deutschen selbst die Deutschen gehasst, weil man eben gesagt hat, das sind Polacken, weil die da kurz vor an der Grenze von Polen kamen.
Die Polacken waren noch vor den Itakern.
Ja.
Genau.
Und deshalb ist mein Vater dann ja auch, der ist auch dann ungewollt Vater geworden und mit meiner Mutter, die 17 Jahre alt war, und das war schon eine harte Geschichte.
Deine auch, 17 Jahre, meine auch.
Ja. Und da hatte mein Vater, da stand also nie das große Glück drüber. Und die haben ihre Zeit ihres Lebens, hat mein Vater mit seinem Selbstbewusstsein gekämpft. Und ich glaube, dass der auch eine schwere Depression hat. Das haben wir aber irgendwie erst nach seinem Tod festgestellt, dass das eigentlich eine Depression gewesen ist, was der hatte. Und hatte halt dieses Männerbild, Handwerk, da hat zu Hause Zucht und Ordnung zu sein. Meine Mutter durfte den Führerschein nicht machen. Also sie musste dann auch wirklich erst fragen und erst durfte sie den nicht machen und die musste sich wirklich freischaufeln. So egal. Also mein Vater hat tatsächlich zu Hause so ein Mini-KZ geführt. Das war alles nicht so schön. Aber was, wenn die Frage war ja, habe ich was gelernt von meinem Vater? Und das habe ich. Und zwar habe ich mich irgendwann, aber eigentlich erst durch meine Freundin Barbara in Hannover, weil die ist ganz anders aufgewachsen. Und Barbara in Hannover hat sich irgendwann zu so einer Art, als ich keinen Kontakt hatte mit meinen Eltern, zu so einer Art Mutti entwickelt. Ich habe die kennengelernt im Kabarett und die war immer da. Es war eine damals 60-jährige Dame, die heute 80 ist. Und die hat mich so ein bisschen aufgefangen. Und die hatte so eine Familie, da stimmte auch nicht alles. Wo stimmt schon alles? Unter jedem Dach ein Ach. Aber für sie war eben halt die Familie sehr wichtig. Und ich habe da ein bisschen gelernt, dass man, also dieser großartige Satz, den Barbara mir dann mal gesagt hat, was deine Eltern dir nicht beibringen konnten, das konnten die selber eben auch nicht. Da hatten die eben halt, das hatten die eben Mankos. Und aus diesem Grunde habe ich mich irgendwann mal mit meinen Eltern beschäftigt, mit der Geschichte meiner Eltern, also meiner Mutter und meinem Vater. Und die Geschichte meines Vaters war eben halt sehr tragisch. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Und was ich von ihm gelernt habe, ist, dass man... Da steckt jetzt ein Vorwurf drin, meine ich aber gar nicht, dass man eben auch auf sich achten soll und gucken soll, wo hat man eigentlich seine Macken, die man dann versucht eben nicht weiterzugeben. Es ist ja so, das ist ja bewiesen, dass Traumata sich tatsächlich immer von Generation zu Generation weitergeben, immer versteckt auf eine andere Art. Aber wenn das nicht geklärt wird, das muss durchbrochen werden. Und ich habe das durchbrochen. Ich habe erkannt, dass mein Vater ein Trauma hat. Ich bin mit ihm dann nach Kolberg gefahren, wo er geflüchtet ist als Kind und die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat, habe mit ihm sein altes Elternhaus angeguckt und habe mir auf dem Weg dahin nach Polen quasi die ganze Geschichte erzählen lassen, wie das dann so war. Meine Mutter war dann auch dabei und dann hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen und habe meine Mutter dann gefragt, wie war das denn eigentlich bei dir? Und da habe ich über meine Großeltern mütterlicherseits und über meine Mutter auch viel erfahren. Aber der Knackpunkt bei uns in der Familie war ganz bestimmt mein Vater, weil der eben halt so ein bisschen gewalttätig war. Und das fiel dann tatsächlich ab, als ich gemerkt habe, dass der einfach so ein Trauma hatte und der wusste einfach nicht, wohin damit und er wusste nicht, was er tun sollte und wusste nicht, was er machen sollte. Und ich habe das durchbrochen, indem ich einfach mich mehr oder weniger tatsächlich aus der Erziehung meiner Tochter rausgehalten habe, weil meine Frau aus einem ganz gesunden Elternhaus stammt und wirklich auch eine sehr selbstbewusste Person ist, der Fels in der Brandung mit sehr viel Liebe. Und so habe ich quasi versucht, meiner Tochter nur meine Liebe zu geben. Und wenn ich merkte, das hätte ich jetzt nicht gedurft. Oder wenn die mir auf die Nerven gingen, wo mein Vater dann gemeckert hätte oder so, habe ich nie mit meiner Tochter gemeckert, sondern ich habe immer meine Frau gefragt, ob ich jetzt meckern darf. Und meine Frau, die hat dann ganz oft zu 99,9% hat die immer gesagt, nein, darfst du nicht. Weg ignorieren. Das verwächst sich, das verläuft sich, das verzieht sich. Das so. Und das, ich hatte das wirklich, ich weiß, die ersten Diskussionen gingen los, als fremde Kinder bei uns waren und an die Süßigkeiten-Schublade gingen. Und ich zu meiner Frau dann gesagt habe, die gehen bei uns an die Süßigkeiten-Schubladen? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ja, ignorieren. Mach deine Tochter bei anderen Leuten auch. Ich weiß, durftest du wieder zu Hause alles nicht sein? Nee, hätte ich gleich eine geklatscht gekriegt. Ja. Ignorieren. Und und das funktioniert tatsächlich bis heute. Meine Tochter bringt mich aber heute tatsächlich gerne immer noch ganz schnell in den Wahnsinn. Die hat manchmal so Probleme, wenn es darum geht, die fühlt sich sehr leicht beobachtet. Das haben viele Kinder im Moment. Das durch Corona haben die so eine Art Sozialangst. Und durch diese Mischung mit Instagram, Facebook haben die oft das Gefühl, sie sind nicht gut genug. Und wir waren in London und meine Tochter wollte einen Merchandise-Becher haben von Stranger Things. Ich erzähle das gleich, was wir uns da angeguckt haben. Und sie wollte den gerne haben, aber da waren ganz furchtbar viele Leute und ich wusste nicht, ob man diesen Becher jetzt so kaufen kann oder ob man den nur mit Getränk kriegt. Und das war meiner Tochter zu kompliziert. Die kriegt dann kleine Panikschübe, so mini. Und dann sagte die, Papa, ich will das gar nicht mehr. Aber Valentina, du wolltest das doch gerade noch haben. Ja, ich will das aber nicht mehr. Die kriegt dann Panik und dann will die da weg. Und dann sage ich, sag mal, du tickst doch nicht ganz sauer. Du hast doch gerade gesagt, du willst diesen Becher haben. Jetzt ist Papa, kannst du jetzt bitte, ich möchte den nicht mehr haben. Und dann ging ich schon weg wieder zum Theaterplatz. Und ich habe zu meiner Frau dann gesagt, also entschuldige bitte, da komme ich echt an meine Grenzen. Ja, aber das, dann dreht die ab. Die dreht dann ab.
Hast du jetzt den Becher gekauft oder nicht?
Nein. Die fühlt sich dann im Mittelpunkt, die fühlt sich dann im Mittelpunkt, alle gucken sie an und dann will sie das nicht haben und das will sie dann nicht mehr und fertig. So, und der Witz war, dass meine Frau dann sagte, das ist aber das Problem, was ihr beide habt. Sie ist jetzt total sauer, weil du sie da angemacht hast vor den Leuten und du bist total sauer, weil sie mit dir da hingegangen bist und du dich jetzt da benutzt fühlst und dich auch so. So, und das Geile ist, meine Frau, die steht überall und sagt, beruhigt euch da mal. Ich habe den Becher dann nachher gekauft, beim Rausgehen bin ich alleine dahin und habe ihr den gekauft. Aber dann hätte ich nicht sagen dürfen, willst du doch haben oder nicht. Dann hätte sie gleich wieder gedacht, nee, kannst du gleich wieder umtauschen.
Also sag mal so, ich kenne die ganze Situation 1:1, genau so ist das bei uns auch. Nils würde genau sowas auch machen, Kirsten macht das auch manchmal. Und dass man da irgendwie sagt, nee, ist jetzt mich genervt, jetzt will ich das nicht mehr. Ich sage, ey, du wolltest doch gerade noch und jetzt bitte erst mir doch, ich krieg das schon hin und ich dränge mich vor und so. Ich kaufe den Becher dann auch, aber ich rede da gar nicht mehr drüber, sondern leg ihn einfach oder stell ihn einfach dann ins Zimmer bei denen, ohne zu sprechen. Oder leg ihn unter das Kopfkissen oder so, es wird nie wieder drüber gesprochen. Aber erstaunlich ist, dass wir heute feststellen, dass deine Mutter auch 17 war. Das heißt, du hast auch deiner Mutter die Jugend ruiniert sozusagen. Das habe ich auch gemacht.
Ja, das ist Moment. Das kann ich dir aber noch zu sagen, eben ohne dir jetzt wieder ins Wort fallen zu wollen, weil meine Schwester ist das erste Kind gewesen. Und das, was du gerade eben sagtest, das ist natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob meine Mutter, das ist jetzt auch vielleicht sehr privat, was ich hier erzähle, ob meine Mutter das jetzt abstreiten würde oder so. Aber ich glaube schon, dass meine Mutter als junges Mädchen sehr darunter gelitten hat, dass sie mit 17 Jahren schwanger ist. Und ich glaube, dass es meine Schwester auch die ersten Jahre nicht so leicht hatte, weil sie das erste Kind war. Das ist etwas, was, glaube ich, zu der Zeit, weil den jungen Eltern das ja auch so schwer gemacht wurde, war das halt scheiße. Und du bist das Kind gewesen, was deine Mutter mit 17 zur Welt gebracht hat.
Ich bin das erste Kind gewesen.
Ja.
Und hab's durchgehend schwer gehabt, bis ich mit 14 von zu Hause abgehauen bin, genau. Und ich war immer der, also das zweite Kind kam dann irgendwie 6 Jahre später und das war dann schon ein Wunschkind sozusagen und auch noch ein Mädchen und wie toll und in Wien geboren und so. Die hat immer, es hieß immer nur, guck dir doch mal an, wie toll, was die Bia macht. Und ich habe gesagt, weißt du, das packt mich doch alle an die Füße. So, ich war immer der Depp und war mit 14 von zu Hause weg und war auch nie wieder da und habe auch seitdem mit dem ganzen Thema Familie abgeschlossen. Aber hier bei uns zu Hause eigentlich kann ich mich jetzt nicht beschweren. Bei uns ist alles in Ordnung und wir haben das gleiche Problem auch manchmal, dass ich habe von zu Hause keine Familie, keine Erziehung, kein gar nichts mitbekommen. Ich habe nichts von zu Hause, ich habe von meinen Eltern nichts. Ich habe meine Großeltern, also besonders mein Großvater, also diese männliche Rolle, der war zuständig für Schnitzen, für so benimmt man sich, der war Pilot. Gerade zackig, zuverlässig, wenn seine Frau gesagt hat, der Junge kommt ins Internat, dann müssen wir jetzt mal runterfahren nach Karlsruhe und müssen seine Sachen holen, dann geht der ins Internat. Dann hat sich Opa ins Auto gesetzt, ist mit mir nach Karlsruhe gefahren von Hamburg, hat die Sachen eingepackt und ist wieder zurückgefahren ins Internat nach St. Peter-Ording. Und hier, das wurde durchgezogen. Und wenn es darum ging, dass der Junge mal schnitzen lernen muss, dann wurde in die Werkstatt gegangen. Der hatte eine große Werkstatt, Möbelwerkstatt, hat antike Bauernmöbel in Österreich, Niederösterreich gekauft und hat die dann, meine Oma hat die aufgearbeitet grafisch, also diese Bemalung gemacht und er hat sie eben handwerklich aufgearbeitet. Das war so deren Rentenhobbygeschäft so ein bisschen. Und weil sie beide künstlerisch sehr begabt waren und handwerklich. Und dann hat er gesagt, der Junge muss Handwerk lernen. Ja, jetzt gehen wir hin und jetzt schnitzt er einen schönen Suppenlöffel. Und dann wurde ein Suppenlöffel geschnitzt, damit der Junge mal lernt, wie man das vernünftig macht. Vorher überlegen, ausschneiden, sägen. Und ansonsten war mein Großvater ein wilder Vogel, der zwischendurch mal abgehauen ist nach Amerika. Der erste war, der Rank Xerox über so Computertechnologie nach Deutschland gebracht hat, als Rank Xerox-Vertreter in Deutschland. Er hat aber gleichzeitig eben auch dieses antike Bauernmöbelhandel aufgemacht. Er hat also wirklich eine Segelflugschule gehabt und so weiter. So ein wilder Typ, von dem habe ich, ich glaube, ich habe im Zweifel mehr im Blut von ihm als sowieso von meinen Eltern. Von meinen Eltern habe ich gar nichts. Und deswegen ist für mich auch dieses Vatertagsding, so bin ich ja drauf gekommen, heute Morgen ist für mich nicht existent. Und ich habe ja auch keine, also ich könnte gar nicht mit so einer Gruppe, wenn ich jetzt sagen müsste, 5 Leute, ne, die mit denen ich jetzt mit dem Bollerwagen, das wäre richtig so eine Challenge in so einem Reality-Format, such dir 5 Leute, die mit dir mit dem Bollerwagen um Block ziehen, 6 Stunden lang. ich wüsste gar nicht, wenn ich dich mitnehmen würde, wen soll ich denn dazu packen, ohne dass es da zum Ärger kommt? Und so, ich kriege das gar nicht hin. Also, und dann will ich die Musik aussuchen, dann ist das total nervig mit den Leuten, die da unter Umständen mitgehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die untereinander, ich will das nicht. Boah, ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen.
Also früher war ich schon so ein Typ, aber da spielte natürlich der Alkohol auch eine Rolle. Heute habe ich das manchmal den Hang dazu, dass ich denke, ach, möchte eigentlich auch mal wieder machen. Ich weiß, wir haben sowas gemacht in diesem Friseursalon, von dem ich immer erzähle. Ja. Ich will das noch eben kurz mit meiner Familie ganz kurz eben abschließen. Also wichtig ist, das kann ich vielleicht den Leuten draußen mitgeben, immer versuchen, tatsächlich sich in die Lage der Eltern auch zu versetzen. Und also zwei magische Sätze. Der eine war, was sie dir nicht beibringen konnten oder beigebracht haben, wo du dich manchmal drüber ärgerst oder was dir gefehlt hat. Das haben sie selber nicht gewusst oder hatten die Zeit nicht oder nicht die Aufmerksamkeit. Und das zweite ist, dass man tatsächlich mit Gegenliebe kann man das kriegen. Also meine Eltern, ich habe mit meinen Eltern tatsächlich total abgeschlossen, obwohl das wirklich Terror war, vor allem mit meinem Vater und meine Mutter, die oft dahinter stand. Und ich habe damit aber total abgeschlossen und finde das sehr schön. Durch meine Freundin Barbara habe ich das gelernt, dass ich friedlich sein kann mit meinen Eltern. Total. Mein Vater lebt ja nicht mehr. Aber also beide habe ich nicht im Kram. Aber ich kann natürlich sehr zum Ärger meiner Geschwister manchmal, kann ich auch sagen, mein Vater war ein Arschloch. Also das kann ich, das weiß auch Valentina. Sag ich, du Valentina, der hat dich geliebt über alles, aber das war ein Arschloch. Der konnte da nichts für, das war eigentlich ein böser Mann. Aber der konnte da nichts für und dann habe ich ihr das erklärt. So, das war mir nochmal wichtig, was meine Familie betrifft.
Haben wir das mal abgearbeitet, dass die Menschen auch mal tatsächlich hier mal ein ernstes Thema, also müssen wir auch mal ein ernstes Thema serviert kriegen. Dann können wir jetzt ja uns über die Nachricht unterhalten, die ich neulich vorgelesen habe, die an Absurdität nicht zu überbieten ist. Und zwar Angstgefühle und Depressionen und ADHS und sowas alles kann angeblich durch Küssen übertragen werden. Das haben Forscher herausgefunden, haben an 268 Paaren, wo der eine Depressionen hatte, Angstgefühle hatte hin und her, haben sie also festgestellt, dass wahrscheinlich durch Küssen das übertragen worden ist. Und dann lese ich mir das durch und dann denke ich, wie irre muss die Welt sein, dass solche Artikel einfach erscheinen, dass solche Forschungsprojekte großartig finanziert werden, dass alles das passiert, dass man nicht von selbst auf die Idee kommt, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass wenn ich auf engem Raum zusammen mit einem Angstpatienten zusammenlebe, dann würde ich auch irgendwann Angst kriegen. Das ist ja normal, da muss der mich gar nicht für küssen. Und ich habe dann gedacht, was forscht die Welt alles aus? Was wird alles geforscht? Und wie wenig wird eigentlich, also dieses ganze Geld, was ja anscheinend für so einen Scheiß vorhanden ist, ja, warum wird dieses Geld nicht für sinnvolle Dinge eingesetzt eigentlich? Da ist wirklich irgendwas komplett außer Kontrolle geraten. Und zwar in vielen Bereichen. Also das sind nicht nur diese ganzen NGOs und das alles, sondern dass einfach Geld, also mit welcher Hemmungslosigkeit für völlig sinnlose Themen Geld verbrannt wird. Und dann habe ich gedacht, was ist denn unser, stell mal vor, wir würden jetzt ein Thema haben. Wir wollen jetzt mal was ausforschen. Das muss ja nur ein bisschen Vogue sein oder irgendwas zu tun haben mit schuldlosen Syrern oder so. Dann kriegen wir ja ganz viel Geld. Wir müssen nur ein Forschungsprojekt.
Aber bei mir ist das ja, verstehe ich. Wir waren jetzt übrigens vom Thema abgekommen, aber egal. Über den Friseursalon und mein
Ach so, das musst du noch nacharbeiten, das stimmt.
Das mache ich später. Nur damit der Zuschauer hier folgen kann. Ich habe das auch oft. Also grundsätzlich glaube ich ja, dass diese ganzen Themen, am meisten finde ich das immer, sieht man das am Spiegel. Wenn du diese Spiegel-App aufmachst, da findest du immer an 5 Trump, böse Trump-Beschimpfungsartikel. Mhm. Und du findest aber immer 3 oder 4 so Artikel, wo sie so Psychoanalysen und Krankheitsbilder, was weiß ich, was sie beim Sex ab 40 noch lernen können, wie sie toxische Männlichkeit, MeToo, alles so psychisch und aber eben auch solche Artikel. Depressionen verbreiten sich durch Küssen und also so ein zeitgeistesgestörtes Gedöns. Und ich denke dann immer, ja, ich meine, solche Untersuchungen würde ich auch, also ich würde sowas auch vielleicht gerne mal ergründen. Meine große Frage, die, also wenn du mich fragst, was würde ich jetzt gerne ergründen, dann wäre es tatsächlich dieses, dieses Phänomen, was wir gerade haben, dass du, wenn du etwas Falsches sagst oder etwas, du musst jetzt gar nicht was Falsches sagen, du musst einfach nur etwas sagen, von dem du noch nicht mal weißt, ob es richtig ist oder falsch. Es wird dir dann aber irgendwie so ausgelegt und dann ist das halt falsch. Und ganz furchtbar viele Leute mosern dann auf dir rum und hacken auf dir rum. Und dann gibt es aber immer noch die, die sich bislang immer rausgehalten haben, sich also gar nichts dazu gesagt haben. Das finde ich ein total interessantes Phänomen, was das ist, dass man das mal erforschen muss, woher diese Gleichgültigkeit kommt, die mich tatsächlich wirklich so ein bisschen auch ans Dritte Reich erinnert, wo sich alle die Köpfe einschlagen. Wo kommt das her? Und dann aber auch noch, was jetzt das neue Phänomen ist, dass die Leute, die bislang denen das egal war, die nichts gesagt haben, dass die sich jetzt bewusst aber auf die Seite, auf die vermeintlich angeblich gute Seite schlagen. Und das hat ja was mit einer, das hat, ist ja eine Psychose. Also das hat ja was mit Selbstbetrug zu tun. Das ist ja ein bisschen so, also wie früher im Dritten Reich, Quatsch, wie früher im Mittelalter. Als man irgendwann wusste man einfach oder hat man geglaubt, es gibt böse Hexen. Also Leute mit roten Haaren sind böse Hexen. Und da gab es bestimmt ganz viele Leute, die gesagt haben, ich sag da nicht zu, aber ich glaube das nicht. Aber irgendwann war das so weit fortgeschritten, dass die dann die Nachbarn angezeigt haben, weil die rote Haare hat und dass das eine Hexe ist. Also so eine richtige Massenpsychose. Und mir ist das wieder aufgefallen vorhin, weil ich ein Meme gesehen habe von Atze Schröder, der sich ja mit seinem Humor immer irgendwie rausgehalten hat und gar nichts gesagt hat. Der hat ja, wie viele dieser mainstreamigen Comedians, die gar keine Meinung zum Russlandkrieg haben, zu Corona, zu all diesen Sachen haben die keine Meinung gehabt. Die haben einfach ihre Witzchen weitergemacht oder sind zu Hause geblieben, haben sich aber kritisch nicht geäußert, gar nicht. Und auch jetzt zum Thema Rechtsruck oder, ja, da haben die gar nichts zu gesagt, ewig nicht. Und jetzt dieses hat sich das ein bisschen geändert seit dieser Hallervorden, dieses Negerkuss-Debatte, seitdem fällt mir das deutlich auf, dass es jetzt en vogue ist, dass man den als rechts beschimpfen kann und sogar, ich habe neulich Plakate gesehen, da stand drauf, das war dieses Honig im Kopf-Plakat umgearbeitet, da stand drauf, Hitler im Kopf. Also das ist jetzt alles ganz normal, dass man den wirklich jetzt zum Nazi machen kann und wer sich an solchen Sachen beteiligt. Und jetzt hat der Atze Schröder halt ein Video gemacht und hat gesagt, wenn er das schon hört, diese Leute, die sagen, dass man in Deutschland nicht alles sagen darf, aber diese Leute sind ja, die Leute, die das sagen, sind meistens dumm. Und die Leute, diese dummen Leute, können das ja auch gerne weitersagen, aber sie sollen es bitte leise sagen, damit man diese Dummheit nicht hört. Und mir fiel dann ein, dass Atze Schröder mal einen Werbeartikel gemacht hat, einen Werbespot über Brutzler Bratwürstchen oder so. Das war irgendwie, das wurde ihm dann als sexistisch hingelegt, obwohl das eigentlich, das war halt ein typischer Atze Schröder, der auch typisch schon dieser Figur kam, so leicht sexistisch, so ein Pipi, wie sagt man, so Pipi-Kaka-Witz. Das war so. Konnte man jetzt gut finden oder nicht, aber der war halt typisch Atze Schröder. Und er hat den zurückgenommen, hat sich ja entschuldigt dafür und ist zurückgerudert. Das hat er natürlich nicht gemacht, weil er sexistisch war, sondern weil er Angst hat, dass er nicht genug Geld kriegt. Und weil er der Meinung war, dass man eben das nicht mehr sagen darf. Also darf man doch nicht mehr alles sagen. Und das wäre eine Sache, die ich tatsächlich mal untersuchen lassen würde von so einem Institut, ob wir tatsächlich schon wieder so weit sind, wie wir im Dritten Reich waren. Wir wissen, dass vielen Leuten, so wie Dieter Hallervorden, Unrecht geschieht, dass die Leute da mitmachen, ihn beschimpfen, mit Fingern auf ihn zeigen, natürlich auch auf andere Leute, die sich nicht zeitgerecht benehmen. Und ob das schon, ob das eine Massenpsychose ist.
Ich würde
So,
sagen,
auch
da kann
wieder.
ich.
Entschuldigt bitte, liebe Zuschauer, dass ich immer so lange rede, aber ja.
Es gibt ja Menschen, die beschweren sich, dass ich so lange rede und so schnell. Also insofern ist das völlig in Ordnung. Das ist hier so. Ich könnte da einen Teil erklärend zu beifügen, sozusagen in diesem Fall. Und zwar habe ich neulich, war ich dabei wie ein Manager. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Manager sage, ist es geschlechtslos. Könnte auch eine Managerin sein. Und zwei Comedians, wovon einer bei dem Manager unter Vertrag war und der andere Comedian gerne ein neues Management haben will, zusammen war mit einem Journalisten, der gut befreundet ist mit dem Mann von der Zeit, der probiert hat, Clownswelt hinzurichten und jetzt aber sowas von dermaßen auf die Fresse gefallen ist und im Presseclub immer sitzt und linke Parolen verbreitet. Ein völlig wahnsinniger Mann und dessen Freund auf jeden Fall, der war auch noch dabei. Ja, und die standen also so beisammen und es waren gefühlt 3, 4, 5 Leute drumherum, die, glaube ich, mit dem Ganzen insofern nur zu tun hatten, als dass sie irgendwie zu diesem Team von dem einen Comedian gehörten. Wir reden über A-Klasse.
Ja.
Und dann sagt der Manager zu seinem Comedian vor dem anderen Comedian, den er gerne unter Vertrag nehmen wollte, sagt er, ja, also du musst jetzt, du siehst das schon auch an den Verkäufen und so, deine Verkäufe gehen halt auch zurück und du musst jetzt schon nochmal deutlich ein Zeichen setzen, dass du da auf der richtigen Seite stehst. Und ich guck da, weißt du, die gucken ja, das ist ja so geil, weil sie so ignorant sind, gucken sie ja nicht an, was ich mache den ganzen Tag. Das heißt, die wissen gar nicht, wie ich drauf bin. Und es war immer so, ich bin immer der nette, dumme Boris so irgendwie. Und der von früher, der früher mal bei ProSieben war. Mensch, du hier, was machst du denn? Ach, so einen kleinen Sender. Und so, weißt du, so.
Ja.
Auf jeden Fall. Und dann sagt er so, ja, du musst wieder mal was tun. Du musst mal wieder, da musst du mal wieder rausgehen und musst mal ein bisschen, also auch ein bisschen Flagge zeigen und so. Ja, was muss ich denn da machen? Ja, also da ist es schon wichtig, dass man auch Haltung zeigt, gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, es gibt ja so viel Gegenwind und der Rechtsradikalismus, der tobt ja draußen auf den Straßen. Man glaubt es ja gar nicht. Und ich stand immer, ich guck mal von rechts nach links und denke mal, Vollpfosten. Ja? So. Und dann kommt es. Dann sagen diese beiden Comedians, die sich gut kennen, stehen nebeneinander. Und dann sagt der eine zu dem anderen, ja, ja, gut, das ist richtig, das müssen wir mal wieder machen. Das hat die Caro ja auch gemacht. Caroline Kebekus.
Ja, ja.
Schlager gegen rechts. Und das wirkt ja auch. Das verkauft dann auch Tickets. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt gleich entweder muss ich mich selber würgen, ja, oder ich sage jetzt was. Dann habe ich was gesagt, dann habe ich gesagt, Freunde, glaubt ihr wirklich, also ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass gegen rechts Tickets verkauft? Ja, 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 ja. Ich sage, nein. Es gibt da eine wunderbare Marktforschung, könnt ihr alles nachprüfen und nachlesen. Mit dieser ganzen Bewegung und diesem ganzen Scheißdreck, ja, sind 4,8% der Deutschen fühlen da positiv mit. Die anderen 95%, 0,48, Entschuldigung, ich sag's immer falsch, 0,48% fühlen damit positiv. Der Rest findet das alles Schrott. Den interessiert das nicht. Und ganz ehrlich, je mehr ihr macht von diesen Bekenntnissen, von diesen ganzen Dingern und so weiter, desto weniger Tickets werdet ihr verkaufen. Und es werden immer die gleichen Leute da sein, weil ihr müsst nur gucken, unter eure Postings sind immer die gleichen Leute. Da kommt keiner dazu. Und langsam sterben sie euch weg, weil nämlich das Elend sich verbreitet, überall in Deutschland, ganz Deutschland ist abgewirtschaftet und die Leute sagen irgendwann, ich glaube, wir sind da auf dem falschen Weg. So. Dann haben die, und das ist jetzt kein Witz, die haben sich nicht mehr getraut, vor mir zu sprechen, weil ich das gesagt habe. Und ich habe es wirklich noch, ich habe es nicht so hart formuliert wie hier, sondern ich habe es ein bisschen freundlicher gemacht. Sie haben sich nicht mehr getraut. Die sind in einer Massenpsychose, die sind in einer Blase. Und dann habe ich heute mit jemandem, der eher aus dem linken Spektrum kommt, wir waren heute drehen, erzähle ich dir gleich wo, ganz spannende Geschichte und auch tatsächlich down to earth, das war das Gute daran. Dann habe ich das so ein bisschen erzählt und dann sagt der, ja, das ist natürlich schon so, dass jeder für sich irgendwie, und die meisten haben ja nur noch digitale Freunde. Und da haben wir darüber gesprochen. Und jetzt, pass auf, wenn du nur digitale Freunde hast und der richtige Kontakt findet gar nicht mehr statt, weil die Leute plötzlich Angst haben, wenn sie miteinander sprechen oder essen oder sich küssen, dass sie Depressionen kriegen, was ja gut sein kann, ja, wenn man so einen Scheiß glaubt, wenn man Angst hat vor Seuchen, wenn man permanent Angst hat vor irgendwas oder auf der falschen Seite zu stehen oder mit den falschen Leuten erwischt zu werden, dann gibt's immer weniger Kontakt. Das heißt, immer mehr bist du nur hier mit deinem Handy unterwegs und so. Und dann hast du eins, dann denkst du, du hast Freunde. Und dein Körper oder dein Gehirn denkt, ich habe Freunde, weil wenn ich bei Facebook was poste, dann sagen 80 Leute, super. Ich habe ja Freunde. Aber der Körper spürt, dass du gar keine Freunde hast, weil es gibt nämlich keine Chemie. Weil es ist nämlich ein Unterschied, ob du digitale Freunde hast oder echte Freunde, ob du Kontakt hast, ob du Menschen anfasst und so. Und dieser Moment, als wir da standen, war, da haben die gemerkt, dass da irgendwo so ein Widerstand ist. Und das war denen so unangenehm, das hat die so schockiert, weil sie es nur gewohnt sind, in ihrer Blase immer Zustimmung bekommen, immer von den gleichen Leuten natürlich, aber egal. Aber da sind diese 80 oder 100 Leute, die sagen, ey, super, Daumen hoch, zwinker, zwinker, ey, super, alles toll, wir sind einer Meinung, hurra. Und dann steht jemand daneben, physisch, und es finden chemische Prozesse statt. Und du kannst den anfassen und spüren und sehen und riechen und alles das. Und ich glaube, je mehr die Leute sich separieren und je mehr die Leute nur noch digital unterwegs sind, desto unglaublich dümmer und hysterischer und desto anfälliger für diese Seuchen werden sie. Und desto also ich glaube schon, desto dümmer werden die. Und Atze Schröder ist ein wunderbares Beispiel, weil der will nämlich auch nur eins Tickets verkaufen. Und dem ist das scheißegal. Dem ist das scheißegal. Wenn einer sagen würde, wenn du dich hinstellst und brüllst ganz groß, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn man überhaupt nur links von linksextrem ist, ja, das ist das Schlimmste. Wenn man ihm sagt, du musst das machen, um Tickets zu verkaufen, der wird das machen. Und das ist genau wie früher. Und die sind inzwischen so. Deswegen glaube ich wirklich, es ist eine Art von, also hat sich in diesen Kreisen eine Hysterie breit gemacht. Und ich glaube, die meisten wollen da raus, aber keiner traut sich. Weil nämlich, ich verkaufe dann keine Tickets mehr, wenn ich nicht ganz links bin.
Aber ist es nicht auch, also das unterschreibe ich alles, aber ist es nicht auch so, dass die Leute sich da schon irgendwo bewusst darüber sind, was sie da tun, aber der Meinung sind, dass sie damit nicht so viel anrichten?
Nee, also ich glaube, es gibt was...
Also Moment mal eben, kurz der Gedanke noch kurz eben. Und zwar, kennst du, wie früher diese Atomkraft-Nein-Danke-Begegnung, ja, wo viele Leute eben mitgemacht haben? Das war für die auch wichtig. Aber das hatte ja nicht so einen gesellschaftlichen Stellenwert, wie das heute hat. Weißt du, was ich meine? Das hat ja nicht die Gesellschaft so gespalten, wie es heute ist. Es war ja nicht, weißt du, wie ich meine? Die Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung war ja nicht so heftig, wurde nicht so heftig bekämpft, wie zum Beispiel die Klimakleber. Du bist weg, ich höre dich nicht. Jetzt bist du ganz weg.
Es war so eine, ich weiß nicht was, das war so eine
andere. Du warst gerade weg, Sekunde, du warst gerade weg, da war gerade eine Lücke. Egal, ja, also. Also
ich glaube, dass die damals war das so, diese Friedensbewegung zusammen mit NATAC, Atomkraft NATAC, ne? Und hier, lange Haare sind okay, gepflegt müssen sie sein und so, diese Hippie-Kultur und was. Ich glaube, das war da so eine kleinere. Wie soll ich sagen, das hat man irgendwie als Exotik wahrgenommen und der eine konnte eben und der andere. Es war ja auch nicht so verbissen, es war ja nicht so schwarz-weiß. Heute ist das ja eine kollektive Hysterie, auch was das Klima angeht, kollektive Hysterie, was die Migration angeht, kollektive Hysterie. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass es einfach die Menschlichkeit, die Chemie, das Nebeneinander. Weißt du, wenn zwei sich streiten über Politik und die sind sich gegenüber, dann ist das was anderes als im Netz. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem ist das, dass diese ganzen Menschen alle nur netzgeladen sind. Und wo findet denn der Geneigte oder diese beiden Comedians, wo finden die statt? Die finden statt mit ihren kleinen Clips, die sie den ganzen Tag machen und mit ihren Ticketverkäufen. Ansonsten finden die nur in ihrer kleinen Blase statt und da wird ihnen sowas eingeredet. Und das glauben die, weil sie dumm sind. Also weil sie nicht andersrum, weil sie beschränkt sind. Dumm ist ein falscher Ausdruck. Ich glaube, sie sind beschränkt.
Also daher kommt vielleicht auch, das ist ja ein interessantes Phänomen, was in letzter Zeit immer beobachtet wird. Es gibt ja diese Blogger, die gerne auf so linke Demonstrationen gehen und da jemanden interviewen wollen. Hast du bestimmt auch schon gesehen. Und dann gehen die da hin und sagen, ja, was sagen die denn dazu? Also die werden diese linken Leute, die sich digital nur äußern, die sind dann als Fleisch und Blut auf einer Demo. Und dann kommt aus Fleisch und Blut jemand anders und fragt sie was. Und dann geben die ja keine Antwort. Dann sagen die, mit dir rede ich nicht. Ich kann... Also da sind die dann auch so geschockt, bevor sie dann was Falsches sagen, weil es ja face-to-face ist, sie sagen nichts, sie diskutieren gar nicht. Interessant, ja.
Also wir waren heute, aber jetzt um das Gegenteil mal, ne? Also das ist der Grund, warum wir heute unterwegs waren am Vatertag, war, es waren heute in Hamburg die deutschen Senioren-Bowling-Meisterschaften.
Aha.
Die waren heute in Hamburg auf einer Bowlingbahn. Und da sind wir hingefahren. Und weil ich gedacht habe, Bowling, das ist so abgefahren, kein Mensch weiß, was das ist, weil Bowling ist nämlich nicht Kegeln und deutsche Meisterschaften, das ist richtig Sport. Da gibt es Kugeln, die kosten ganz viel Geld, die müssen hier angeraut werden und das ist ganz viel Magie und Zauber, habe ich alles nicht gewusst, habe ich alles heute gelernt. Und da waren 600 Leute, die eine Woche lang Bowling-Meisterschaften, deutsche Meisterschaften im Bowling austragen.
Im Senioren-Bowling.
Naja, also heute waren die Senioren dran, aber also, da gibt es auch Junge und so. Ja, die haben ein bisschen Nachwuchssorgen, die haben totale Sponsorensorgen und so, aber heute war eben sozusagen das Senioren, dass die deutschen Meisterschaften im Seniorenbowlen. Und das war dann 50 plus, dann 60 bis 70, 70 bis 80 und 80 plus oder irgendwie so gibt es da Kategorien. Die waren alle topfit. Viele von denen, sag ich mal, leicht übergewichtig. Aber du kamst da rein. Also wir waren da mit zwei Kameras, ne, und ich habe Interviews gemacht. Und ich habe ja so Bock auf solche Veranstaltungen. Und es war so eine tolle Stimmung. Und es waren so viele Menschen, die ganz ein ganz offenes Herz hatten und die unglaublich gerne mit einem gesprochen haben und die keine dummen Fragen gestellt haben, sondern die einfach raus waren und gesagt haben, Bowling, und das ist toll. Und die haben gebrannt dafür. Und die fanden das spannend und die haben das mit dir geteilt. Und da haben wir so einen Mann gefragt, der hatte hinten drauf auf dem T-Shirt Referee stehen. Schiedsrichter beim Bowling? Und der, ja, das brauchen wir. Hat uns das genau erzählt, wie das ist. Hat sogar, es gibt eine rote und eine gelbe Karte und auch eine weiße Karte gibt es. Und so, also ganz abgefahrene Geschichte. Mehr dazu bald bei Hamburg Live. Auf jeden Fall, was da war, ist, da waren unglaublich tolle, ganz normale Menschen, die unglaublich offen waren, die lustig waren, die zwischendurch auch mal, hat da mal so ein bisschen, ne, gab es so ein bisschen politisch Anriss sozusagen, hier für alles wird Kohle rausgehauen, nur für uns nicht und so, da war auch der Frust war da und so und die Teuerung und dass man nicht mehr richtig spielen kann, dass die Jugend nicht mehr nachkommen, weil die Bahnen so teuer sind und die Bahnen gehören keinen Bowlingfreaks mehr, sondern die Bahnen gehören jetzt, die Bahnen, diese Bowlingbahnen gehören jetzt Investmentfirmen und die wollen nur Stundenauslastung pushen und deswegen kommen keine jungen Leute mehr, weil keine Ausnahmen mehr gemacht werden. Es waren einfach tolle, ganz normale Menschen. Und wenn du da bist, wir waren da 2,5 Stunden oder so, dann bist du so geerdet und du bist so normal und du kommst da raus und es ist wie eine Kur. Du kommst da raus und bist wie ein ganz normaler Mensch und sagst, Mensch, eine Currywurst mit Fritten hätte ich jetzt auch gerne. Und ein Bier könnt ihr auch noch trinken. Auf jeden Fall, wobei man sagen muss, da wird nicht geraucht, da wird nicht getrunken, das alles ist verboten bei den deutschen Meisterschaften, muss man auch mal sagen, sozusagen. Also das ist ganz ernst, das ist richtig ernsthafter Sport und die sind auch alle fit. Und die haben richtig, da geht Koordinierung, da geht es um Millimeter und da gibt es Berechnungen und die Bälle müssen bestimmt und verschieden und ein Ball. Da waren Bowlingkugeln im Wert von mindestens einem tiefer gelegten AMG, hat der eine Typ gesagt.
Also der Wahnsinn.
Irre. Ich sag nur eins, es gibt ganz viele ganz normale Menschen, die genau diese Sachen machen, damit sie normale Menschen bleiben. Die haben sich untereinander alle vertragen. Die haben gemeinsame Ziele gehabt. Das war so schön und so normal und so gesund. Und hätte ich mich da oben auf den Balkon gestellt, da war so eine Wendeltreppe mit so einem kleinen Balkon und hätte gesagt, was wählt ihr? Die Regierung oder was anderes? Die hätten im Chor alle gerufen, was anderes?
Ja. Ja.
Weil die so normal waren und weil die so gesund waren und weil die so frustriert waren über die Zustände und weil die so glücklich waren über ihren Sport. Die waren einfach, weißt du, das ist wie, die waren wie Geblitzdingst, aber Geblitzdingst in Richtung die Normalität.
Ja.
Das hast du gespürt. Du hast gespürt, dass das einfach nur in diesem Moment glückliche, normale Menschen waren. Und das war ein wirklich, wie soll ich sagen, berauschendes Erlebnis.
Was man natürlich von diesen ganzen linken Aktivisten echt nicht sagen kann. Also wenn ich da, wenn ich sage, das sind alles eiskalte Engel.
Ja.
Mit bunten Haaren, aber meist rausgewaschen, die Haarfarbe. Alte Palästinensertücher um. Also die sehen ja immer aus wie Dinkeldörte so ein bisschen. Beim Bowlen fällt mir natürlich gleich wieder dieser uralte Witz ein. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwuchtel und einer Bowlingkugel? In die Schwuchtel kriegst du eine ganze Hand.
Ich habe gerade überlegt. 3 Löcher, 4 Löcher, whatever. Ja, es war die richtige Richtung, aber leider nicht
die richtige Lösung. In die Schwuchtel kriegst du eine ganze Hand.
Ja, dann habe ich noch was ganz anderes, apropos ganz normale Menschen.
Für Kay? Steht da für Kay drauf? Aha.
Ja, steht da drauf. Da ist was drin, da ist eine Karte drin. Ich habe dann noch was für dich.
Ach. Assholes everywhere. Ah, schön.
Und ich habe noch was für dich, das zeige ich dir jetzt aber noch nicht. Und ich könnte jetzt, wenn du sagst, könnte ich es aufmachen und könnte lösen, von wem das ist.
Ja, mach doch mal auf. Der erinnert mich ein bisschen, gibt es Geschenke an den Bademantel. Das wollte ich, kann ich, während du auspackst, kann ich das ja mal eben einstreuen. Hast du den Bademantel schon angehabt, den wir gekriegt haben?
Natürlich, ja, ja, klar.
Ich habe ihn jetzt endlich benutzt und der ist total kuschelig und total toll. Und hat eine Kapuze, was ich bei Bademänteln sehr wichtig finde. Dankeschön nochmal für den Bademantel.
So. Gabi und Gerhard haben dir
geschrieben. Ja.
Und sie schreiben, lieber Kai, als Dankeschön für die vergnüglichen Stunden, die wir mit dir erleben durften, mach weiter so, herzliche Grüße, Gabi und Gerhard. Und sie haben zwei in diesem Ding drin, jetzt ist der eine weggeflogen, ach hier ist er, warte. Drinnen ist was ganz Tolles, weil ich habe das nämlich auch bekommen, deswegen weiß ich das auch, guck mal, da sind Schmetterlinge drin.
Ach.
Und die Schmetterlinge haben hier so ein Gummiband und jetzt musst du diese Schmetterlinge so nehmen, dann musst du das so drehen Also aufdrehen das Gummiband,
Kann
ne?
das ein bisschen höher halten?
Ja, man muss ja so aufdrehen das
Ja.
Gummiband, ne? So, und dann macht man so und dann
Und dann
fliegt er
fließt
weg.
er weg. Ach, schön, danke schön.
Das hast du hier, das ist in dieser Karte. Ich tue das wieder in den Umschlag zurück. Bei nächster Gelegenheit gebe ich dir das natürlich. Und da soll ich dir schöne Grüße, soll ich dir ausrichten, noch in Verbindung damit. Und lieben, lieben Dank, wie gesagt, für die vielen schönen Stunden, die du ihnen unter anderem auch bereitet hast.
Ach, das freut mich aber sehr. Ich habe zu danken, weil es auch wirklich immer toll ist, tatsächlich diese ganzen Kommentare zu lesen, die da drunter sind. Unter unseren Postings sind ja schöne Sachen drin. Und zwischendurch habe ich auch, ich habe noch eine nette Mail bekommen wegen der Knoblauch- und Magensache. Hat mir der Typ nochmal geschrieben, dass er das bei der Bundeswehr. Also ganz, ich will es kurz machen. Ich kriege einfach ganz, ganz viele tolle, gute Nachrichten und die Kommentare freuen mich auch drunter.
Dann müssen wir sprechen noch über den 12.9. Wie weit ist eigentlich der 12.9.? Wie sieht das aus?
Der 12.9. kann ich genau, also jetzt gerade updaten, kann ich das sagen. Für den 12.9. sind in dem Laden, in dem ich da auftreten werde, kann ja jetzt vielleicht schon mal sagen, welcher Laden das ist. Das wird die Reeperbande sein. Die Reeperbande ist da, wo früher das Schweinske war, am Schluss der Reeperbahn, ganz hinten auf der, also quasi, wenn man auf der Seite. Wenn man stadtauswärts fährt, nicht Richtung Innenstadt, sondern die andere Seite, auf der linken Seite unter dem Hochhaus ist unten die Reeperbande mit einem ganz lustigen Team von Kellnern und einem fantastischen Chef. Und ich habe ja gesagt, ich werde es erst verkünden, wenn der Vertrag da ist. Der Vertrag ist jetzt da gewesen und der war jetzt gerade bei uns und der hat mir sehr gut gefallen. Es war alles drin, was wir besprochen hatten. Und wir haben so ein paar kleine Änderungen noch da reingemacht, wie man das eben so macht. Jetzt geht er wieder zurück. Aber ich weiß jetzt die Kapazität. Es gehen 180 Leute in den Laden rein, also gar nicht so furchtbar viel. Und ich weiß, dass ich habe zwei Techniker, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben sich die technischen Voraussetzungen da angeschaut. Und der Chef dieses Ladens, der André heißt das, heißt der, der hat schon Technik dazu gekauft, was mich sehr freut. Also da ist jemand, der wirklich auch dran glaubt an das Projekt. Und es sind schon werden Traversen aufgehängt für Licht, damit ich da auch ein Licht habe. Und es wird halt eine, ja, da werde ich einmal im Monat werde ich eine Show machen. Die große Premiere wird halt sein am 12. September um 12 Uhr nachts, also 23:59 Uhr. Fangen wir da an. Einlass ist, glaube ich, 23:30 Uhr. Und ja, ich freue mich da sehr drauf, dass wir feiern da meinen Geburtstag. Da werden auch der eine oder andere Gast sein. Ich weiß, dass Peter Sebastian sich angesagt hat und dort den Schwarzen Zigeuner singen wird, was mich natürlich sehr freut. Und mal sehen, wer dann da noch so auftaucht. Du wirst ja da sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so einen halben Podcast vielleicht aufnehmen oder ein bisschen was machen. Das weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein wunderschöner Abend und die Premiere wird am 12. September sein. Vielleicht noch mit anderen Künstlern. Aber der Ticketverkauf ist tatsächlich immer noch nicht eröffnet. Das wird tatsächlich erst starten, wenn der Vertrag da ist. Könnt euch aber darauf verlassen, dass das ist. Und ich habe alle Mails, das habe ich ja schon öfter gesagt, liegen in einem gesonderten Ordner. Und sobald das losgeht, beantworte ich die Mails und reserviere die Tickets oder sage euch, wo ihr die Tickets reservieren könnt. Und für alle Leute, die nicht wissen, also liebe Zuschauer, macht euch auf den Weg nach Hamburg. Das wird ein schöner Abend oder eine schöne Nacht. Es wird ein paar Snacks geben und es wird tolle Getränke geben, weil lassen sich da wirklich was einfallen. Und was ich halt toll finde, ist, dass die Kellner, Kellnerinnen und Kellner da, die haben alle einen guten Schnack. Das sind einfach lustige, lebensfreudige und lebensbejahende Menschen. Und was mich total gefreut hat, ist natürlich habe ich ein bisschen anklingen lassen, dass mein Humor ja nicht bei allen beliebt ist und immer ein bisschen aneckt. Und da hat sich der Chef eigentlich drüber gefreut. Er hat gesagt, der findet das gut, Weil ich weiß jetzt nicht, wie seine Einstellung ist, aber ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja auch so, wir haben, dass man der auf der Reeperbahn tatsächlich, will ich mal, einen kleinen, sagen wir mal, so humorkonservativen Gegenpol setzen muss zu dem ganzen Queer-Gedöns, Toleranz-Gedöns und Fummeltanten-Gedöns, Schmidt-Theater mit seinem Heizdecken-Publikum und Busfahrten, die da kommen. Und ich finde, da sollte mal wieder was Bodenständiges kommen. Und das bin dann ich mit meinen 80er-Jahren-Witzen und Fiki-Papa und Fiki-Saki-Mucki-Witzen und was weiß ich, was sagt ein belgischer Maulwurf? Hast du nicht, Kinder? Ja, also solche Pointen. Und wir haben 10 Termine reserviert, tatsächlich. Und es wird immer der zweite Freitag, also immer am zweiten Freitag des Monats sein. Nicht jeder zweite Freitag, sondern immer am zweiten Freitag des Monats. Und wir starten damit am 12. September. Und ich würde mich total freuen, wenn ganz furchtbar viele Leute jetzt vom schönen Wochenende, wenn die dabei sind, weil dass die schöne Wochenende-Special machen wir natürlich nicht immer, sondern das machen wir dann. Und ich feiere meinen 60. Geburtstag. Meine Familie wird da sein. Also das, da kriegt man wirklich auch mal so einen kleinen Einblick in das, was wir so tun und machen. So, das ist der 12. September 1925.
1925.
2025.
Also auf jeden Fall, wir machen eine Zeitreise. Du hast das Konzept verraten. Jetzt sind wir aber echt im Stress, wenn wir das auf 1925 machen wollen. Verdammte Kiste. Nein, was ich sagen wollte, ist, ich habe natürlich das Problem, ich werde auf jeden Fall natürlich die Tür machen. Ganz sicher ist das wichtig, dass jemand aufpasst, dass da nur korrekte Leute reinkommen. Das, die Verantwortung übernehme ich natürlich. Und das andere ist, dass ich da sehr unter Druck bin, weil irgendwie muss ich ja, irgendwas muss ich ja machen. Irgendwas muss, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich muss irgendwas muss ich machen. Da bin ich voll unter Druck, weil ich muss ja nicht nur dich ansagen, sondern ich muss irgendwas machen. Irgendwas muss ich ja machen.
Du kannst ja ein Begrüßungs-Stand-up machen und du kannst ja mit mir auch eine Viertelstunde, meine Nase juckt, ganz furchtbar. Du kannst mit mir ja auch, was weiß ich, wir können ja auch 15 Minuten, 20 Minuten unseren Podcast aufzeichnen oder so, kann ja alles
machen. Wir müssen mal gucken, was wir da machen, aber irgendwas muss ich ja machen. Also ich kann ja nicht nichts machen.
Oder wir singen das zusammen.
Natürlich würde ich die Gäste gerne begrüßen, aber irgendwas muss ich muss irgendwas machen.
Und du hast schon eine Idee, oder?
Ja, aber das ist da, das muss ich noch runterschrauben ein bisschen.
Okay, ich bin gespannt.
Weil ich war inzwischen schon mit einer Band da, also muss ich ehrlich sagen. Ich meine ganze Band schon aufgebaut, hatte ich da schon. Ich hatte auch schon ein Lied rausgesucht, was dazu passen würde. Und ich hätte auch eine entsprechende Performance, aber die wird so nicht stattfinden. Deswegen irgendwas muss ich machen, aber vielleicht sage ich einfach nur guten Abend und stehe an der Tür. Mal gucken, irgendwas muss ich machen.
Ich würde mich natürlich freuen, da sind mich ein bisschen überrascht und natürlich eben auch die Zuschauer überrascht. Ne? Natürlich, klar.
Es geht, also der Teil, der tatsächliche Showteil geht um 23:59 los, hast du
gesagt. Genau, also eine Minute vorher. Ich bin ja immer ein bisschen später. Ich hasse es ja, pünktlich anzufangen.
Ja.
Sehr zum Ärger von manchen Theaterchefs. Also es kann sein, dass ein paar Minuten später wird. Aber also
okay, pass auf. Ich würde mal sagen, da machen wir es schon mal einfach aufgrund des Abends, müssen wir es schon mal ganz anders machen. Dann ist es so, dass ich glaube, es fängt dann lieber an um 15:45 schon. Dann würde ich sozusagen die Herrschaften entsprechend einstimmen, weil dann würden wir ja zu deinem Geburtstag praktisch dich auf die Bühne holen.
Na, der im Moment, der Geburtstag ist ja dann zu Ende, ne? Nicht vergessen, ne?
Ach, der ist dann zu Ende.
Ja, am 12. September, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist dann zu Ende. Warte mal.
Warte, das muss man nochmal genau gucken, dass wir nicht, also wir feiern nicht rein, wir feiern raus.
Wir feiern raus, ja.
Ja, dann musst du auf jeden Fall vorher kommen, weil es müssen ja dann entsprechend muss gesungen werden. Diese Stimmung muss ja dann schon, also da muss man das schon, da muss man um 15:45 muss ich da schon anfangen und muss dann sehen, dass du dann wenigstens pünktlich da bist, damit wir da noch singen zusammen. Wir müssen ja singen, wir können nicht hinterher singen.
Ja. Naja, vielleicht machen wir es tatsächlich so, dass ihr dann ein bisschen eher anfangt. Oder ich, wie du siehst, also ich bin froh, dass erstmal die Sachen, die wir da jetzt so geplant haben, dass funktioniert, dass der Vertrag, weißt du, manchmal ist ja auch so, kriegst du einen Vertrag, denkst, haben wir alles gar nicht besprochen. Das wird nicht. Nein, es ist einfach alles super. Ich fühle mich da total wohl und denke gerade darüber nach, ob ich nochmal meinen Nikolai Binner frage, ob der nicht Lust hat, vorbeizukommen oder Ludger K., ein paar Kollegen, die ich sehr schätze. Da bin ich gerade dran und ja, aber mein Geburtstag ist dann ja eigentlich zu Ende. Ja, vielleicht müsste man doch da dann ein paar Minuten eher anfangen.
Ja, ich denke, das wird sich noch klären, aber das wird, also dieses gemeinsame Singen zum Beispiel, das würde ich auf jeden Fall schon organisieren wollen, weil da bin ich ja Spezialist drin. Und das ist ja eine Fähigkeit, die ich habe. Ansonsten bin ich ja kein Künstler leider, aber ich muss irgendwas machen.
Sehr schön. Aber wie schön.
Ja. So, was haben wir noch? Wir müssen noch was nachliefern. Haben wir noch irgendwas ganz
Ich
Wichtiges zu
wollte
tun?
noch nachliefern, weil wo ich vorhin mit angefangen habe, der Friseursalon, in dem ich so
Ja.
schöne Zeiten drin verbracht habe. Ich bin mit denen immer, es gibt in Osnabrück, also in der Nähe von Osnabrück gibt es einen kleinen Ort, der heißt Hagen, ATW, Hagen am Teutoburger Wald. Und da gibt es, wie heißt denn das jetzt? Hagener Kirmes, genau,
Ja.
Hagener Kirmes nennt sich das. Da ist es so, dass quasi jeder Hagener, der eine Garage hat oder einen Vorgarten oder ein großes Wohnzimmerfenster zur Straße raus, verkauft da Bier und Getränke und Bratwürstchen und was weiß ich. Und die ganze Stadt feiert. Und da bin ich früher mit meinem Friseursalon, sind wir, und was weiß ich, wir waren zwei Jungs, maximal drei Jungs und 15 Friseurinnen und Auszubildende und alle, sind wir nach Hagen gefahren, und zwar morgens um 8 oder so. Und haben bis abends um 10 gefeiert. Und so richtig so eine Sause wie eben so ein wie so ein Vatertagszug,
Aber
weißt du?
naja, das ist aber ja ein Betriebsausflug. Das habe ich auch gemacht,
Da
muss
haben
ich
wir
sagen.
jedes Jahr zum Hagener Kirmes und man war immer total, wir waren alle immer total betrunken. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Wegelagerung, die man eben, die diese Jungs da auch machen. Oder was ich auch gerade, Boßeln zum Beispiel, habe ich auch mal. Kennst du
Ja, Boßeln,
Boßeln?
selbstverständlich, klar, ja.
Aber alles immer nur mit Alkohol. Also das war
Ja.
immer alles mit Alkohol.
Also ich habe in meiner frühen Berufszeit sozusagen, als ich da, also ich bin ja erstmal, ich muss ja immer noch mal zwischendurch sagen, ich bin ja ein Aspergerkind eigentlich. Das heißt, Gemeinschaftsveranstaltungen sind nicht wirklich meine Welt und viel anfassen ist auch nicht meine Welt und immer umarmen und küssen ist auch überhaupt gar nicht meine Welt. Bussi, Bussi hasse ich wie die Pest. Und wenn ich das mache, dann mache ich das wirklich nur mit Leuten, die ich wirklich, wirklich gerne mag, so wie dich zum Beispiel. Ansonsten ist mir das total unangenehm und ich möchte damit nichts zu tun haben, bitte und so. Und das war schon immer so. Deswegen sind für mich so, also diese großen Feierlichkeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen sind gar nichts. Ich habe mich meistens sehr auffällig angezogen, zum Beispiel beim Fernsehpreis oder beim Filmpreis oder bei so Veranstaltungen, da bin ich immer vorne rein. Alle haben mich gesehen und gesagt, der Brand mit der goldenen Jacke, spinnt der denn schon? Der hat die grünen Schuhe an, der spinnt der. Aber sie haben gewusst, dass ich da war. Dann bin ich aus dem Hintereingang direkt raus nach Hause und habe die Scheiße nicht mitgemacht, weil es ja immer stinklangweilig war. Aber auf jeden Fall, also das ist nicht meine Welt. So, und dann war ich in dieser Werbeagentur und dann gab es diesen also einen Betriebsausflug, ne? So, und als dann probiert diese Frau am Empfang, die muss man sagen, Aushilfsfrau am Empfang, als die dann kuschelig wurde, ja, und mit ihrer Zunge rumgezüngelt hat, da habe ich gewusst, warum ich bei solchen Veranstaltungen nicht sein möchte, weil ich die am nächsten Tag nicht mehr angucken kann, ernsthaft. Ich kann dann Menschen, die das gemacht haben, nicht angucken. Ich erinnere mich, ich hatte eine Big Brother-Abschlussparty, ich glaube, es war Staffel 5. Da habe ich morgens mein Kind in den Kindergarten gebracht und in dem Zelt, was auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten bei Endemol war, wurde noch gefeiert. Und ich dachte, ich gucke da mal rein. Da saß da eine Kollegin nackt mit furchtbar hängenden Brüsten, aber ganz nackt. Und ein Typ hatte einen Finger bei ihr zwischen den Beinen drin. Sie hatte gleichzeitig sein Ding in der Hand und beide waren völlig stramm und besoffen und haben da rumgefummelt, sie immer hoch und runter, er immer rein, raus, nebeneinander sitzend, sie breitbeinig und ich komme in dieses Zelt rein und sehe diese wahnwitzige Schweinerei. Und diese beiden Menschen konnte ich seitdem, ich kann die nicht mehr, immer wenn ich die sehe,
Oh Gott!
ich möchte das nicht. Und dann Leute, die da stehen, sich festhalten an dem Gitter, mit dem das Zelt gebaut waren und durch dieses Gitter kotzen auf dem Fußboden. Ich habe da Sachen gesehen, morgens um 7:30 Uhr, 8 Uhr oder wann das war. Ich kann das nicht. Ich kann bei solchen Veranstaltungen nicht dabei sein. Das ist einfach nichts für mich. Und deswegen habe ich das dann immer vermieden danach. Ich meine, ich war. Also beim Oscar war geil, das gebe ich zu. Da war aber auch keiner über die Maßen besoffen und ich saß bei der Familie Douglas am Tisch. Insofern war das völlig in Ordnung. Das war eine Feier, die war geil und es gibt auch so ein paar Sachen. Also ich gibt auch so ein paar Events und Musikevents, wo ich gerne hingehe und so, wo es schick ist und wo ich auch überhaupt kein Problem habe mit vielen Leuten, gerade wenn es um Musik geht. Aber grundsätzlich mal dieses mit dem um Block ziehen,
Ja, habe ich auch nicht mehr. Aber da kann ich dir was sagen. Ein neues Konzept, was ich jetzt ausprobiert habe, was ich ja jetzt unternommen habe am Wochenende, würde man sagen, Wochenende war aber gar nicht Wochenende. Wir waren in London im Hotel Sedwell, Piccadilly Circus.
Ja.
Das Hotel Sedwell ist ein Hotel, ist total toll. Du kommst da rein Und hast, es sieht aus wie ein, also ein riesen Loft unten, also ein riesen Raum mit einer Mini-Rezeption, an der eine Frau steht. Und rechts ist eine, was weiß ich, 10 Meter lange Wand mit 30 iPads. Und daneben sind so Zigarrenschachteln, große Schachteln mit diesen Zimmerkarten aus Holz. Und dann musst du dich da selber einchecken und kannst dann diese Holzkarte selber beschriften, also selber fertig machen, bescannen. Und dann sagt dir das System die Nummer. Und dann gehst du in den Fahrstuhl und fährst in dein Zimmer. Und das ist alles ohne Fenster. Das ist quasi wie so ein riesen Bunker. Und das Zimmer, was du kriegst, ist ein, bei uns war es eins mit 3 Betten. Du kommst da rein und es ist quasi ein Holzrahmen. Und in diesem Holzrahmen sind 3 Betten. Du musst dir vorstellen, wie so ein Ruheraum von so einer Sauna oder so.
Ja.
Und da ist, wie gesagt, kein Fenster drin, kein Fernseher, nichts. Graue Betonwände, eine Klimaanlage. Sehr, sehr Loft und sehr modern und auch ein bisschen luxuriös sieht das alles aus, aber ganz spartanisch. Badezimmer, was auch tolle Dusche mit Duschteller und so. Aber mehr ist da nicht. Also das ist ein Hotel, wo man, wenn man London besucht, gut und günstig übernachten kann. Wir waren da zu dritt für, ich glaube, 230 Pfund, glaube ich, für eine Nacht.
Aber wieso haben die keine Fenster?
Da wird es Zimmer geben mit Fenster, aber da sind so viele. Du musst dir vorstellen, das ist, war ein bisschen so ein Haus wie so ein großes Hortenhaus oder so. Weißt
ja.
du? Und da wird es Fenster geben, der Kabinen mit Fenster, aber das ist alles nach innen ausgebaut mit diesen kleinen Kammern.
Okay.
So, und ja, also ich fand es total toll.
Aber es ist trotzdem hell und freundlich und Klimaanlage wahrscheinlich, ne?
Ja. Genau. Ich habe das Fenster nicht vermisst. Also nach 2 Tagen würdest du denken, ich würde ja auch mal gerne aus dem Fenster gucken. Aber so war das schon. Es war wie so eine Gute-Nacht-Box, aber ein bisschen mehr.
Ja.
Und wir haben das gemacht, weil wir, das war mein Wunsch, meine Tochter ist großer Fan von Stranger Things. Wir haben überhaupt die ganze Familie Stranger Things, die Serie von Netflix. Ist die einzige Serie, die ich jetzt schon zum 4. oder 5. Mal gucke und wo du immer denkst, das ist wirklich unglaublich, die ist immer wieder spannend, kannst sie immer wieder gucken. Ich weiß nicht, ob du die geguckt hast mit Millie Bobby Brown und kommt ja jetzt dann auch die 5. Staffel und letzte oder die 6., ich weiß gar nicht, ich glaube die 5. Und so, und Millie Bobby Brown, von der meine Tochter auch ein großer Fan ist, steht im Madame Tussauds, im Wachsfigurenkabinett neuerdings. Und Stranger Things ist als Theaterstück, und zwar ein Sequel, bevor die Serie begann, also aus einer Zeit, bevor die Serie anfing, wird es im Phoenix Theater in, ich glaube, Soho in der Nähe von Chinatown, im Phoenix Theater wird das aufgeführt. So, und da habe ich gesagt, ich würde das gerne machen. Und dann haben wir uns das zu dritt überlegt. Dann sind wir hier morgens um 9 mit Ryanair nach London geflogen, sind dann mit der Bahn von Stansted in die Innenstadt gefahren, sind zu Madame Tussauds gegangen, durchgegangen. Von Madame Tussauds sind wir in dieses Hotel, haben uns da, was weiß ich, eine Stunde, anderthalb Stunden ausgeruht, sind dann zum Phoenix Theater, haben da schön was gegessen und haben uns abends Stranger Things angeguckt. Nach Stranger Things wieder ins Hotel zurück, noch ein bisschen Merch gekauft da und so, dann wieder ins Hotel zurück und am nächsten Morgen quasi schön gefrühstückt um 9 Uhr und um 1 Uhr mit dem Flieger wieder zurückgefahren, geflogen hier und waren dann gestern Morgen wieder oder gestern Mittag wieder zu Hause. Und das war total toll. Und dieses Hotel heißt Hotel Zedwell am Piccadilly Circus. Zedwell schreibt sich Z-E-D-W-E-L-L. Und das, ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist total, das ist einfach total, ein total tolles Hotel. Wenn man, also ich fand den ganzen Ausflug toll, wo ich dann gedacht habe, in Hamburg läuft, ach Quatsch, in London läuft so oft irgendwas, was man sehen will, dann denkt man immer, ach schade, es ist in London. Aber im Prinzip kannst du sagen, wieso, da fahre ich jetzt einfach mal alleine hin. Du bist in, der Flug ist super schnell, das ist auch nicht so teuer, wenn du ein günstiges Hotel nimmst, schon doll.
Und ja, du musst halt tatsächlich über Stansted fliegen, erstens, zweitens musst du 12 Pfund bezahlen, um dich einzuchecken nach London, nach England, das ist jetzt neu.
Ja.
dass man jetzt da so ein Dings da, so ein Eintrittsticket für England kaufen muss. Und wir sind ja immer auch im Sommer immer hingeflogen zum Dings-Festival, zum Hyde Park-Festival. Das machen wir dieses Jahr nicht, weil das Line-Up so scheiße ist. Sowieso ist bei allen Festivals ist das Line-Up dieses Jahr ehrlich gesagt immer schwächer, als es die letzten Jahre war. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also auch Lolla in Berlin ist ein bisschen schwächer, wobei immerhin Justin Timberlake und dieser Blum ist da. Insofern, aber es ist richtig, man kann einfach nach London fahren. Es ist immer wieder toll, irgendwie nach London zu fahren. Ich habe ein Stansted-Problem ein bisschen, aber es ist, glaube ich, auch Quatsch, ne? Ich meine, der Flughafen ist einfach scheiße, finde ich. Da ist nichts auf dem
Also wenn
Flughafen.
du abfliegst, ist ja schon eine Menge Shopping. Ne? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst.
Ich war das letzte Mal da vor 8 Jahren, 10 Jahren.
Nein, das ist jetzt eine riesige Shoppingmeile. Bist du dann quasi wirklich vom, da musst du nämlich aufpassen, weil du denkst, da ist nichts. Bist du wirklich, du gehst da ewig. Bist du vom Check, quasi vom Security-Check, bis du an dein Gate gehst, gehst du so gut wie, naja, 25 Minuten.
Ach, guck an.
Weil das da immer so geschlängelt durch diesen ganzen Merch geht, da kannst du auch nicht
Ja.
abkürzen. Und da
Und
ist echt eine.
Ryanair, der Flug kostet wahrscheinlich trotzdem noch nur 100 € oder so, ne?
Ja, kann ich dir nicht sagen, was es gekostet hat, aber
Ja.
es war total billig. Was mich natürlich gefreut hat, war, am selben Tag, als ich in London war, war Anna Fried und Benny waren auch in London, weil die nämlich zum Jubiläum von Voyage wohl sich da
Richtig.
abblicken lassen.
Ja.
Voyage habe ich ja zweimal gesehen von ABBA und das werde ich mir nämlich jetzt, habe ich mir überlegt, ein drittes Mal angucken. Hast du es mal gesehen? Ich finde es total toll.
Nee, wir haben es noch nicht gesehen und wir sind ja beide ABBA-Fans, aber Kirsten auch ganz manisch sozusagen ABBA-Fan und wir würden es total gerne sehen, haben es bis jetzt eben einfach nicht geschafft. Und im Moment gerade haben wir so viel zu tun, dass wir eigentlich zu nichts kommen, nicht mal zum Wohnung aufräumen sozusagen. Insofern da sind wir ein bisschen im Stress und wir haben auch nicht so viel Kohle gerade, sondern packen ja gerade alles in unseren kleinen Sender, was wir da machen. Und insofern, im Moment wird es nichts, aber wir wollen da unbedingt hin, unbedingt. Also unbedingt.
Da müsst
Wie
ihr
du
auch
schon
gucken, das
sagst,
ist
also.
wirklich ein tontechnisches und lichttechnisches Meisterwerk. Also das ist
Ja.
natürlich, also das ist das, was mich am meisten umgehauen hat. Also dieser irrsinnig laute, aber brillante Ton und das perfekte Licht. Also ABBA Voyage in London muss man machen. Und wie gesagt, ich werde es mir ein drittes Mal angucken. Ich habe das mit meiner Familie gesehen, mit meiner Mutter gesehen. Und dann habe ich ja, jetzt habe ich es zweimal gesehen, ich würde so gerne Yvonne schenken, weißt du, damit ich auch mal. So, und jetzt habe ich mir das überlegt, dass ich Yvonne das zum Geburtstag schenke, meiner Managerin. Und dann habe ich gedacht, ich fahre da mit ihr zusammen nochmal hin.
Ja, und ihr geht ins Z-Welt-Hotel. Sehr
Und
gut.
wir gehen ins Zwell Hotel. Und
Ja.
ja, ich habe einen neuen Fan, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe einen neuen
Ja.
Fan. Da gibt es bestimmt wieder Ärger von irgendwelchen Leuten. Weißt du, wer ein Fan ist von mir und mich in seinen Podcast geschnitten hat?
Nee.
Anthony Lee.
Wer?
Anthony Lee.
Ja, ich bin auch Fan von Anthony Lee.
Ja, eigentlich auch. Ich habe mich mit dem nie so befasst. Ich finde das, was der gesagt hat, alles klug. Und das ist ja auch so einer, der sich nicht die Butter vom Brot nimmt.
Grandios, grandios, die Wochenzusammenfassung mit seinem Freund, grandios, absolut grandios. Was er alleine macht seit Jahren, muss man mal sagen,
Der kämpft
grandios.
echt
Und
hart, ne?
ja, und er ist aber ehemaliger Soldat, ehemaliger Polizist in Berlin und Bauer. Also der Mann hat von drei Gebieten richtig Ahnung. Das heißt, in der heutigen Zeit ist er mit drei Sachen am Start, wo alle Leute labern und keine Ahnung hat. Anthony Lee, wunderbar, wunderbarer Typ.
Und
Und
ist total
da bist
toll.
du in seinen Podcast reingeraten.
Ja,
Das hat
der hat mich da reingeschnitten, weil diese Sachen bei der Bundeswehr, ich fordere Diversität bei der Bundeswehr. Wir brauchen einarmige, einbeinige Grenzschutzsoldaten, rollstuhlfahrende Fallschirmspringer und Bombenentschärfer mit Parkinson. Das hat ihm so gut gefallen, das hat er da reingeschnitten. Und dann hat er, weiß ja, dass ich mit dem Michael Kyrat befreundet bin.
Ja.
Das ist der Vater des Mädchens, was in Elmshorn umgebracht wurde im
Wo
Zug
steht?
auf dem Weg nach Elmshorn steht
Ja.
mit ihrem Freund Danny. Wie heißt denn dieses Mädchen noch? Ach, das ist auch schlimm, dass ich das jetzt nicht weiß. Egal ist es nicht, aber gut. Michael, seine Tochter. Und ich bin mit Michael befreundet. Und der hat mich dann gestern angerufen und hat gestern zu mir gesagt, du, der Anthony Lee, der ist so ein Fan von dir. Darf ich ihm deine Nummer geben? So, ich habe jetzt die Telefonnummer von Anthony Lee, da freue ich mich. Der hat mir
Ja.
eine WhatsApp-Nummer, eine WhatsApp geschickt, dass er total das, was ich mache, total lustig findet und ob wir nicht irgendwas zusammen machen wollen. Und das finde ich schön, da freue ich mich drauf.
Ja, da finde ich auch sehr gut, sehr gut.
Ja.
Doch, ansonsten muss ich sagen, dass es in Amerika gibt es Voyage oder Voyage gibt es da nicht. Das gibt es nur in London. Das ist das Erste. Zweitens, Z-Welt Hotels gibt es tatsächlich in London und nicht in Amerika. So. Aber Anthony Lee zum Beispiel gibt es auch in Amerika. Der ist es dann ein anderer Mensch, aber er könnte Anthony Lee heißen. Insofern finde ich es gut, dass wir über Amerika was gelernt haben. Und wenn jemand ein total dramatisches, unglaublich schweres und frustrierendes Buch lesen will, dann empfehle ich ihm, das wahre Gesicht des Dr. Fauci zu lesen. Das ist, ich weiß, ich kann es, also da ich ja kein Fachmann dafür bin, ne? Ich habe da, es ist schwer zu lesen, muss man sagen.
Wer ist denn Dr. Fauci? Ist das ein Roman oder was ist das? Nee,
Dr. Fauci ist dieser böse Impfarzt aus Amerika, der dafür gesorgt hat, dass, also einer von den größten Förderern von dieser Gentechnologie, die uns als Impfung verkauft worden ist in Corona-Zeiten. Das ist hier der Mr. Corona, ein Typ, der nebenbei, das steht hier in diesem Buch drin, der hat Experimente gemacht mit lebenden Tieren. Ich kann es gar nicht wiedergeben, wird mir richtig schlecht und ich muss kotzen. Aber der Robert F. Kennedy, der jetzige Gesundheitsminister sozusagen in Amerika, der hat dieses Buch geschrieben schon vor ein paar Jahren. Und ich bin da jetzt reingeraten, habe da so ein bisschen reingelesen. Es ist, wie gesagt, tatsächlich schwer zu lesen. Aber was man da liest und was da passiert ist in Amerika, und ich bin unbedarft, weil unwissend, aber ich lese es auf jeden Fall und es hat mich so dermaßen schockiert. Und wenn jemand da mehr darüber wissen will, kann ich ihm dieses Buch empfehlen. Wahrscheinlich haben das viele von denen, die uns zuhören, eh schon gelesen und kennen das oder kennen zumindest Ausschnitte davon. Aber ich habe das irgendwann weglegen müssen, weil was der Mann ist ein wirklich böser, grundböser Mensch. Ganz schlimm. Ich war wirklich schwer schockiert. Ich habe dann so recherchiert, ob die Sachen stimmen. Und ja, die stimmen. Und der hat Experimente gemacht, da wird dir übel. Und da wirst du dich erinnert fühlen an dunkle Zeiten. Insofern, wir haben heute haufenweise Amerika dabei gehabt, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Und am Ende habe ich nochmal Amerika oben drauf gesetzt, dass nicht die Leute unzufrieden sind, die nur deswegen einschalten, weil wir ja so viel über Amerika reden.
Ja. Dann für die Neuzugänge, die das nicht wissen, dass wir haben das seinerzeit verkündet, dass wir uns mehr um Amerika kümmern wollen.
Ja, dass wir viel mehr über Amerika reden wollen. Und wir haben, man kann das sagen, hier sieht man ja auch an dem Schild zum Beispiel, was Kay Ray zu bekommen hat. Das ist ja hier auf Amerikanisch draufgeschrieben. Assholes everywhere. Das heißt, in deutsche Sprache jetzt übersetzt so viel wie Arschlöcher überall. Und dazu ist eine Klopapierrolle hier. Toilet Paper auf Amerikanisch genannt. Das ist hier drauf. Also auch da sind wir international ausgerichtet.
Und was ist denn das Silberne da gewesen, was du da noch gezeigt hast?
Das zeige ich dir jetzt nicht. Das zeige ich dir erst, dass du sollst ja auch noch eine Überraschung haben.
Ach so, okay. Ja. Kann ich jetzt nicht schlafen?
Okay. Oh, ich muss am 12. irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen.
Ja.
Mal sehen. Vielleicht mache ich was auf Englisch. Oder aus Amerika.
Ja, dann bringen wir vielleicht ein Rezept aus Amerika. Ja,
oder ein Witz oder so. Ich bringe einfach was aus Amerika mit.
Ja.
Nee, dann haben wir alles abgearbeitet. Wir haben auch die Minuten nachgeholt, um die wir unsere Zuschauer letztes Mal betrogen hatten. Die haben sich ja welche beschwert darüber, dass wir zu kurz waren. Das stimmt, das darf man nicht machen. Das haben wir jetzt auch nachgeholt. Und ansonsten kann ich nur sagen, frohen Vatertag, frohes Wochenende. Vielen Dank für den Support. Und heute war es ja ein bisschen schwerer, die Kost.
Ach, fand ich, glaube ich, gar nicht unbedingt. Weiß nicht. Ich hab heute deutlich mehr geredet als du, aber ich fand das aber nicht unbedingt schwer.
Ja, nein. Das war sehr amerikanisch von dir. Du hast einfach...
Wo du gerade sagst, ich gucke, glaube ich, eine Amerikaner... Guck mal, ich will nicht aufhören, merkst du, ne? Ich will noch... ich gucke gerade eine Amerikaner... Ich glaube, es ist eine amerikanische Serie. Die habe ich gestern angefangen, Sirens.
Oh mein Gott, ja, kenne ich.
Ich glaube, die ist gut, ne?
Ja, die ist gut. Ja, ist gut.
Gut, ja. Das
und ich habe übrigens von einem Kollegen habe ich etwas bekommen, und zwar Dan Yippes. Ich weiß nicht, wer Dan Yippes kennt. Dan Yippes ist auch ein Disney-Zeichner. Das ist nicht, das ist nicht sozusagen der original wichtigste Disney-Zeichner, aber vielleicht der zweitwichtigste. Und der hat ein Donald Duck-Spezial rausgebracht. Dan Yippes, da steht es. Und das hat er mir fotokopiert, in Farbe fotokopiert. Und ich finde, allein das erste Bild gibt mir schon alles. Wenn man das mal sehen kann.
Ja.
Und dabei habe ich mich sehr drüber gefreut. Und übrigens, Donald Duck kommt ja, weiß nicht, ob du es wusstest, aber auch aus Amerika. Das Besondere ist, dass bei Dan Yippes ist Dagobert Duck wirklich die kapitalistische Pest. Also der ist da viel böser, als er sonst immer ist. Deswegen ist der Dan Yippes noch mal ganz, ein besonderer sozusagen, ein besonderer Donald-Interpretator. Und dann habe ich neulich, einfach weil wir nicht aufhören wollen, habe ich neulich entdeckt, dass es ja beim Edeka diese Zeitung hier gibt. Diese Zeitung heißt Mit Liebe. Ran an den Grill, wir sind DFB-Partner, Erdbeeren frisch vom Feld, wir lieben Lebensmittel. Und das ist eine ganze Zeitung, guck mal hier, die machen unglaublich interessante Sachen rund ums Lebensmittel. Es interessiert übrigens keine Sau, was ich hier mache, aber ich wollte es trotzdem einfach gesagt haben, damit es noch ein bisschen weitergeht und du einfach Freude hast.
Ja, das ist sehr schön, ich spring mal drauf, Moment.
Ja. Außerdem gibt es beim Edeka die Yummy. Die Yummy ist das... Die Zeitung bei Edeka, die kostet nichts, steht auch drauf, kostet nichts. Und dann steht hier, wow, ist das heiß, coole Tipps für Hunde bei Sommerhitze, Sommersonne, Spaß und so weiter und so fort. Und da ist auch, wird auch die Stachelbeere beschrieben. Zum Beispiel kann man hier einen Stachelbeer-Kiwi-Smoothie machen. Und es gibt
Stachelbeeren mag ich nicht, mag kann ich. Es gibt wenig, was ich nicht mag.
Ich hasse Stachelbeeren, so.
Hans Eberhard, der noch nie eine Frau angerührt hat, ist plötzlich verheiratet. Ist denn deine Frau schwanger, wollen seine völlig überraschten Freunde wissen? Hoffentlich, ich möchte das nämlich nicht noch ein zweites Mal machen müssen.
Ja.
Das Schiff schaukelt und die alte Dame fragt ängstlich, das Schiff legt sich doch nicht etwa auf die Seite, Herr Kapitän. Nein, bestimmt nicht, es kann höchstens kentern. Na, dann bin ich ja beruhigt.
Ja, sind beides zwei amerikanische Witze gewesen. Das ist so, dass wir jetzt, also wir haben schon fast ein bisschen zu großen Amerika-Anteil. Und für meinen Teil würde ich jetzt vorsichtig sein.
Die Tochter erwartet ein Kind. Von wem ist es, will die Mutter wissen. 19 Mal darfst du raten.
Ja, lachen mit Fistelsasmussen, da geht die Post ab. Da kannst du, das ist wunderbar, da könnte man eins machen, ich mache ja morgens immer mein Stoppspiel, da darf immer jeder am Ende Stopp sagen und dann blätter ich durch so ein Buch der Weisheiten und halt dann irgendwann an und dann lese ich das vor, das könnte man mit dem Buch auch machen,
glaube ich. Ja. Ich sage dir.
Ja.
Gut, dann?
Treffen sich zwei Männer im Supermarkt, sagt der eine. Haben Sie mal eine Frau gesehen? Nee, ich suche meine Frau aus. Auch. Wie sieht denn Ihre Frau aus? Ja, die ist großbusig und hat lange blonde Haare. Ach, suchen wir lieber Ihre. Ist auch, glaube ich, von Fips Asmussen. Ja.
Der ist aber schön. Tschüssi. Tschüss, ihr da zu Hause. Und vielen Dank für eure schönen Kommentare.
Ja.
Bis nächste Woche spätestens. Und denkt an den 12. September.
12. September. Ansonsten, wenn jemand doch schon Bescheid sagen will und auf die Liste mit, dann muss er uns das schreiben. Eine E-Mail-Adresse steht wahrscheinlich unten drunter im Impressum bei dir, richtig?
Ja, ist auf ja. Ansonsten immer kray@kray.de, Boris.
b@rris.tv.
Oder kontakt@kray.de, irgendwie sowas.
Oder so, genau.
Danke euch, dank dir. Macht den schönen.
Liebe Amerika. Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.